Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die 110. Folge des Podcasts steht an und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit steht da wieder ein Spieltags-Hashtag darüber, nämlich der, ja, ein bisschen verquere Hashtag SVWWVFB, was nichts anderes zu bedeuten hat als SVW in Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, das Spiel, das jetzt ansteht an diesem Sonntag, und wir sprechen darüber. Ich habe Philipp Meise noch nicht mit an Bord, der befindet sich weiter in sozusagen in Reha und kehrt hoffentlich dann möglichst bald zurück. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung, Philipp. Bei mir ist heute Marco Seliger aus der Sportredaktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Marco, grüß dich.
Servus, hallo, und auf diesem Wege auch erstmal alles Gute und gute Besserung weiter an den Philipp. So viel Zeit muss sein.
Auf jeden Fall. Marco, wir hatten dich in Podcast bisher noch nicht als Gast, aber treue Hörer unserer Podcast-Formate werden deine Stimme sicherlich erkennen, denn du hast für uns unter anderem beim fast schon legendären Dacia-Duo während der WM 2018 von der deutschen Nationalmannschaft aus Vatutinki berichtet und warst sozusagen mit dem DFB-Team unterwegs. Da hast du schon mal ein bisschen bei uns auch ein bisschen deine Fußspuren hinterlassen. Wie ist generell so dein Werdegang, sag ich mal, oder dein, sag ich mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und was dich befähigt, heute hier bei uns zu sein? Stell dich vielleicht einfach mal kurz vor für unsere Hörer.
Du haust aber Pflöcke rein zum Anfang, ja.
Ja, das ist meine Art, herzlich willkommen zu sagen.
Ja. Gleich mal das Eis brechen mit irgendwelchen Pseudokarrierefragen. Ja,
natürlich.
Ist klar. Was mich befähigt hat, ist wahrscheinlich aus dem Stegreif raus erstmal wahrscheinlich die Leidenschaft für den Sport und auch den Fußball generell. Das sollte ja zumindest mal in großen Zügen da sein, wenn man sowas macht, was wir hier gerade machen, oder wenn man auch darüber schreibt. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass man, ganz vereinfacht gesagt, vielleicht sogar das Hobby zum Beruf machen konnte.
Ja, und wir haben jetzt dich nicht umsonst in diese Folge reingenommen, weil jetzt auch dieser Neustart ansteht. Du befasst dich in unserer Redaktion oft mit den, sag ich mal, ganz großen Dingen. Ich möchte sogar fast sagen, mit den Dingen, mit denen wir hier in unserem kleinen VfB-Podcast wenig zu tun haben, nämlich auch mit der Bundesliga, mit Bayern, Dortmund, also, sag ich mal, den Großkopferten, wird man vermutlich sagen. Und vielleicht mal an der Stelle an dich direkt mal die Frage, Neustart am Wochenende, wie nimmst du das wahr? Wie hast du die ganze Entwicklung wahrgenommen? Auch mit Blick auf das, was vielleicht auch gerade die Granden der großen Vereine, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, so an O-Tönen rausgehauen haben in den vergangenen Wochen.
Also für mich ist das nach wie vor noch so ein bisschen surreal, dass jetzt am Wochenende wieder gekickt wird, während ansonsten der Sportbetrieb weitestgehend auch noch ruht. Und das wissen wir alle, dass das Leben generell teilweise immer noch stillsteht, trotz der Lockerung jetzt. Vor allem am Anfang, finde ich, als es so in Gang kam mit Geisterspielen, ja oder nein, als ich das dann auch hinzog, natürlich fand ich vor allem die Aussagen zu Beginn von Watzke und Rummenigge doch sehr daneben, die dann quasi gesagt haben, der Fußball sinngemäß sei das Allerwichtigste, und da haben sie aber so ein bisschen zurückgerudert jetzt, weil sie es teilweise auch mussten. Da ist jetzt so eine neue Demut angesagt. Alles andere wäre aber auch völlig hanebüchen nach den Entwicklungen auch der letzten Wochen. Aber ich finde vor allem zu Beginn dieser ganzen Krise haben die Oberen wie Watzke, Rummenigge, aber auch teilweise da auch noch zumindest der DFL-Chef Christian Seifert gar keine gute Figur abgegeben.
Gut, dass du es genau ansprichst, Christian Seifert, nach dem wollte ich nämlich auch mal fragen. Da ist ja so ein bisschen, also wenn man sich so die Pressekonferenzen der vergangenen Wochen vor Augen führt, dann sieht man oft Angela Merkel, man hört oft Markus Söder. Wir hier in Baden-Württemberg lauschen dem, was Winfried Kretschmann sagt, aber es ist auch irgendwie jede Woche so der Christian Seifert-Auftritt. Der, das habe ich in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein bisschen gesagt, für mich in den vergangenen Jahren seit der DFL-Geschäftsführer ist immer so ein bisschen dröge, wirkte fast langweilig. In der Situation ist mein Eindruck, kommt ihm das fast sogar irgendwie zugute, weil er bei dem, was er sagt, auch sehr demütig oft wirkt, die ganz leisen Töne anschlägt und trotzdem aber immer wieder sozusagen auch die Belange der DFL ganz klar verteidigt. Wie nimmst du Christian Seifert wahr in dieser Krise?
Ich nehme ihn da ähnlich wahr, und ich würde vielleicht sogar so einen kleinen Vergleich ziehen zu Angela Merkel, von der es ja dann auch immer oft heißt von Kritikern, ja, die ruhige Hand, die entscheidet nichts, immer so mit Bedacht, teilweise sogar wird der Aussitzerei vorgeworfen. Ich glaube aber, dass es gerade generell wahrscheinlich angebracht ist, dass da so Typen wie Angela Merkel und Christian Seifert da am Werk sind, die das wirklich mit Bedacht steuern, die das auch ausstrahlen, die sich auch so äußern. Ich glaube, wenn da irgendein Dampfplauderer am Start wäre als DFL-Chef, wäre das fatal für den Fußball. Und ich glaube, im Moment ist da so ein ruhiger, besonnener Mann wie Christian Seifert genau der Richtige.
Ja, wie gesagt, ich finde das äußerst spannend. Und natürlich ist er in erster Linie halt der Geschäftsmann, ja, der eben dafür sorgt, dass das Business am Laufen ist. Daraus macht er aber auch gar keinen Hehl. Wir haben für euch heute das ganze Potpourri sozusagen an dem, was man wissen muss vor diesem kommenden Spieltag. Also Marco und ich werden da mal ein bisschen durchgehen, nochmal die Gesamtlage ein bisschen einschätzen. Auch auf den Fall Dynamo Dresden blicken, der auch für Aufsehen sorgt, gerade was den Zweitligaspielplan angeht und dementsprechend auch den VfB Stuttgart tangiert. Wir haben mitbekommen, dass Maxim Avoca sich schwer verletzt hat im Training. Auch das ein Thema, das zuletzt von vielen, vielen verschiedenen Sportmedizinern angeführt wurde, ist das Verletzungsrisiko möglicherweise wirklich größer. Und nicht nur beim VfB in der Profimannschaft gibt es Neuigkeiten, auch was die zweite Mannschaft angeht. Der WFV hat nämlich eine Empfehlung ausgegeben, wie es denn weitergehen soll, beziehungsweise nicht weitergehen soll, was die Regelungen sind für den dann wohl kommenden Saisonabbruch. Das werden wir alles für euch beleuchten, bevor wir dann natürlich auch vorausschauen auf das Spiel Wien-Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart. Marco, das alles, was ich jetzt abspiele, du sagst es, das ist ein bisschen surreal. Hast du den Eindruck, dass das, was jetzt kommt, die Fans mitnimmt? A, also sozusagen, dass das Interesse da ist der Fans. Und die Frage muss ich dir auch nochmal stellen, weil wir das letzte Woche mit Dirk auch hatten. Siehst du auch diese Gefahr, dieses Rudelguckens, also dass man sich halt wieder zusammentut, um zu schauen, Fußballspiele zu schauen, dass auch die Gefahr dadurch möglicherweise einfach wieder größer geworden ist?
Zu deiner ersten Frage glaube ich nicht, dass der gemeine Fan jetzt seit Tagen oder Wochen in große Euphorie ausgebrochen ist, dass es jetzt wieder losgeht, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Ich kenne auch viele aus meinem bekannten Freundeskreis, auch Familie, die sagen, teilweise, ich habe mein Sky-Abo gekündigt, ich mache jetzt nur noch das Sportpaket Handball. Ich schaue keine Sportschau Samstagabends, das ist mir alles viel zu blöd. Geisterspiele braucht kein Mensch, das ist ja sogar teilweise die gängige Stammtischmeinung oft, wenn es noch Stammtische gäbe im Moment, die da vorherrschen ist. Deshalb glaube ich, dass es den breiten Rückhalt so gar nicht gibt. Und wenn man in die Ultraszene guckt und hört, dann ist es ja eh klar, die haben eine klare Meinung dazu. Was ich sehr lustig fand gestern ist, dass die Ultras von Fortuna Düsseldorf eine Erklärung ausgegeben haben mit der Überschrift, die Ultras von Fortuna Düsseldorf beenden die Saison. So, das ist so ein bisschen vielleicht so ein allgemeines Bild, das da gerade vorherrscht. Trotzdem wird natürlich weitergespielt. Und die zweite Frage mit dem Rudelgucken, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so kommt. Und in der Zwischenzeit sind ja auch klar nochmal die Lockerungen eingetreten, mit dass man zumindest sodass zwei Haushalte sich besuchen dürfen. Es kommt frei empfangbar, die Konferenzen zumindest an den ersten beiden Spieltagen jetzt auf Sky Sport News HD. Ich glaube nicht, dass es jetzt so eintritt. Also glaube ich nicht, dass es da zum großen Rudelgucken kommen wird.
Ich finde auch diesen Ultra-Aspekt, den du gerade angeführt hast, auch sehr interessant. Da wissen wir natürlich, wie die Haltung ist. Das haben wir auch schon hier diskutiert in den vergangenen Folgen. Das ist eine klare Position, die kann man auch so vertreten. Ich respektiere das auch. Ich glaube, das Wichtige, aber da sind wir uns alle einig, ist, dass es halt nicht zu Torpedierungen irgendwie kommen darf. Dass irgendwie sich dann doch irgendwie Menschenansammlungen in Stadionnähe begeben und das wurde ja auch schon mit Christian Seifert diskutiert, möglicherweise dann 0-2 Wertungen gibt und so. Ich glaube, das ist so eine Sache. Ich finde aber auch, dass die Ultras das bisher sehr, sehr besonnen angehen und ihren Standpunkt klar gemacht haben, den auch viele, viele teilen, so wie du es gesagt hast, viele Fans. Bleibt nur zu hoffen, dass das alles dann doch irgendwie einigermaßen glimpflich abgeht und nicht dann irgendwie zu solchen Szenen kommt. An sich aber vertreten sie da dann doch den Standpunkt, ja, den viele Fans momentan haben. Mir persönlich geht's auch, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, ich habe mittlerweile fast so eine indifferente Haltung eingenommen. Ich habe erst gedacht, so Anfang seid ihr denn völlig wahnsinnig, dann habe ich gemeint, ja, wahrscheinlich werden sie es aber dann doch irgendwie durchziehen wollen und mich damit sozusagen, ja, irgendwie abgefunden, ich sag abgefunden und nicht angefreundet. Und jetzt lasse ich das einfach mal auf mich zukommen und guck mal, wie das denn ist, irgendwie dann so diese Geisterspiele. Es ist für die Mannschaften ein ganz anderes Thema. Es ist auch eine ganz andere Atmosphäre, auch für die Spieler selbst. Das werden wir auch noch ausdiskutieren. Aber eine Frage, die wir jetzt natürlich auch noch unbedingt klären müssen, Marco, ist die rund um ja, diese positiven Tests, die jetzt auch am vergangenen Wochenende bei Dynamo Dresden aufgetaucht sind. Im Zuge dessen, das habt ihr sicher mitbekommen da draußen, das Gesundheitsamt entschieden hat, das ganze Team geht in Quarantäne, die ersten zwei Spieltage lässt Dynamo Dresden sozusagen aus. Das versucht man dann irgendwie später mal unter der Woche nachzuholen. Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart, hat daraufhin gesagt, ja, das ist natürlich ärgerlich, aber ein Wettbewerbsnachteil oder Vorteil sieht er nicht direkt, sondern er sagt, die Voraussetzung haben wir, das kann uns genauso irgendwann treffen. Das ist halt einfach alles dem Ziel untergeordnet, die Saison einigermaßen zu Ende zu spielen. Ich will jetzt natürlich ja den Verantwortlichen und dem Gesundheitsamt von Dresden überhaupt nichts unterstellen, aber die stehen natürlich in der Tabelle auch eher weiter hinten. Befürchtest du, Marco, irgendwie so eine Art Show, also dass das jetzt sozusagen jetzt dann hin und her getestet wird und sonst wie und sich dann doch irgendwie die Abbruchfraktionen dann ein bisschen versuchen, dann doch irgendwie aus der Saison rauszuholen?
Also soweit würde ich ganz sicher nicht gehen, dass es in der Zeit jetzt gerade um Show geht oder um ein Kalkül dahingehen, wie du es gerade gesagt hast. Erstens, entscheidend ist ja wirklich die Gesundheitsämter vor Ort. Da kann jedes Gesundheitsamt unterschiedlich entscheiden, was auch noch zu Problemen führen könnte. Und ich glaube, bei aller Kritik, die sehr berechtigt ist in meinen Augen an den Protagonisten, an der DFL, teilweise auch an den Clubs in den vergangenen Monaten, denen jetzt zu unterstellen, dass die aus Kalkül vielleicht nicht absteigen zu müssen, eine Saison abbrechen wollen, indem sie positive Tests irgendwie wie auch immer hinschieben oder wo auch immer, das halte ich für ausgeschlossen. Also dem Ernst der Lage sind sich alle bewusst und da wird sicher keine Show in der Hinsicht gespielt.
Glaube ich auch nicht. Fakt ist aber, dass sozusagen jetzt für Dynamo Dresden, die auch ja in der Tabelle sehr hinten stehen, ich glaube sogar auf dem 18., wenn ich richtig bin, und auch noch ein ganz, ganz straffes Restprogramm haben. Also die spielen unter anderem auch noch gegen alle drei Top-Vereine in der Tabelle. Das wird für die natürlich jetzt auch nicht einfacher. Hast du nach dem Eindruck, den du von auch von der DFL, von Seifert, auch von den großen Vereinen Deutschlands hast, den Eindruck, dass irgendwann dann doch diese rote Linie überschritten sein könnte, beziehungsweise anders gefragt, was muss deiner Ansicht nach passieren, dass Seifert und die DFL sagen, okay, wir lassen es bleiben, das hat alles keinen Sinn mehr. Wie weit ist da die Toleranzgrenze?
Also ich würde sogar sagen, dass man diesen Eindruck permanent haben muss, weil sobald jetzt, man stellt sich es nur mal vor, in der zweiten Liga nochmal ein, zwei Teams in ähnlicher Weise zwei Wochen in Quarantäne müssten, wie das jetzt Dynamo Dresden muss, ich glaube, dann stehen wir da vom Saisonabbruch, das ist ja logisch. Weil man muss ja immer auch bedenken, die Dresdner, das wird ja immer so kolportiert, die sind jetzt zwei Wochen weg, dann spielen sie wieder so teilweise. Das ist teilweise ja so diese öffentliche Wahrnehmung. Aber die trainieren ja auch zwei Wochen nicht. Sprich, die sollen jetzt, Stand jetzt zumindest noch, einen Kaltstart hinlegen, paar Tage später, nachdem sie nicht trainiert haben, sofort wieder spielen. Also haben sie per se schon mal einen Wettbewerbsnachteil, wenn da nicht noch was am Spielplan gemodelt wird. Allein dieses Beispiel zeigt ja schon dieser im Moment, Gott sei Dank, Einzelfall Dresden, wie brüchig dieses Ganze ist. Und wenn jetzt da nochmal ein, zwei Teams sehr salopp gesagt ums Eck kommen und in Quarantäne müssen zwei Wochen, dann gute Nacht.
Das ist alles eine ganz, ganz vage Geschichte und steht alles auf sehr, sehr dünnen Beinen. So, jetzt fällt mir keine bessere Überleitung ein. Das ist jetzt natürlich doof, aber auf sozusagen ganz dünnen Beinen stehen ja auch die Profis momentan, die da trainieren, die lange, wochenlang ohne Zweikämpfe trainiert haben, ohne die volle Intensität, nur in Kleingruppen, zwar doch hin und wieder mit Ball, aber die Belastung ist auch eine ganz andere. Um das mal kurz aufzuziehen, wir haben auch schon bereits vor ein, zwei Wochen, als dann feststand, okay, es geht in die Richtung Neustart, haben sich viele Mediziner, auch Sportmediziner geäußert, beispielsweise Christian Kolodziej, der jahrelang beim VfB Stuttgart auch Fitnesstrainer war, der hat gesagt, ich erwarte und befürchte viele, viele schwere Verletzungen. Was auch dabei genannt wurde, immer mal wieder, ist die Problematik auch der Sehnen. Jetzt ist blöderweise beim VfB Stuttgart eben am vergangenen Wochenende Maxima Vuja mit dem Achillessehnenriss ausgefallen, wird 6 bis 8 Monate fehlen, ist mittlerweile bereits operiert worden. Gute Besserung an dieser Stelle. Das ist eine Geschichte, die ist ohne Fremdeinwirkung passiert. Jetzt sind du und ich, Marco, keine Mediziner und keine Sportphysiologen, aber befürchtest du, dass aufgrund dieser so permanenten Änderung der Belastung da auch ganz, ganz böse Dinge passieren können, wie eben Achillessehnenrisse und sonstige Geschichten, dass das auch eher häufiger vorkommt?
Nun werden wir zwei und wahrscheinlich sonst keiner beweisen können, dass dieser Achillessehnenriss nur deshalb zustande kam, weil jetzt eben so eine lange Pause dazwischen war. Aber sowohl schwere Verletzungen wie jetzt dieser Achillessehnenriss, wie auch sehr in Anführungszeichen leichte muskuläre Verletzungen, das Risiko steigt natürlich exorbitant, weil man kann sich das ganz einfach vorstellen. Das hat, ich habe mit dem Christian Kolozzi, dem ehemaligen VfB-Konditionstrainer, der jetzt und übrigens unter Ludovic Magnat beim FC Zürich arbeitet.
Sehr richtig, ja.
Sehr richtig. Wichtiger Einschub. Dem habe ich gesprochen. Der ging vor allem auf diese muskulären Probleme, Verletzungen ein, oder das ist größte Sorge. Man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. In der Sommervorbereitung, in einer normalen Vorbereitung, trainieren die Clubs teilweise 6, 7, vielleicht sogar 8 Wochen auf das Spiel X hin, auf den Tag X, den ersten Spieltag. Die haben einen klaren Plan, steigern sich langsam, kommen in den Rhythmus. Und jetzt sollen sie innerhalb einer Woche oder ein bisschen mehr, ich glaube 10 Tage im Mannschaftstraining, wieder auf den Tag X in Form kommen, dass das an sich schwierig bis unmöglich ist, auch körperlich für die Muskeln, für die Beanspruchung. Das ist ja völlig klar. Und wenn man jetzt so ein bisschen reinschaut, jeder hat ja seinen Lieblingsclub. Manche schauen auch bei allen Clubs drauf, in die Leisten, die überall online oder auch in den Fachmagazinen sind, wer fehlt. Da wird man nicht selten muskuläre Probleme finden in den nächsten Wochen. Und auch da wird nicht zu beweisen sein, dass das nicht auch ohne Corona und ohne die Pause hätte so stattfinden können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es aufgrund der langen Pause zu solchen Verletzungen kommt. Und auch zu Ausfällen.
Und dass die FIFA bzw. das IFAB die Regeländerung durchbringt, dass jetzt ab sofort vorübergehend 5 Auswechslungen pro Spiel möglich sind. Ich glaube, das liegt auch nicht zwingend daran, dass man gelb vorbelastete Spieler auswechseln kann, sondern ich glaube, da steckt auch schon diese Überlegung im Hinterkopf, dass es doch zu vermehrten Verletzungen kommen kann, oder?
Das ist eine der wenigen vernünftigen Entscheidungen, die FIFA oder dieses IFAB zuletzt getroffen haben. Das ist ja also einfach nur gut in dem Fall, ja, dass man das berücksichtigt, dass man öfter wechseln kann. Experten, mit denen ich zuletzt gesprochen habe, rechnen auch damit, dass die sogenannten Kellerkinder in der Liga, die also weit weg sind, auch in der Vergangenheit und auch jetzt von englischen Wochen, dass die öfters rotieren werden in ihren Startformationen als bisher, einfach um die Belastung besser zu steuern. Manche werden vielleicht aufgrund der eben angesprochenen Verletzungsgefahr öfters rotieren müssen, aber ich glaube, dass generell die Trainer, das wird noch zu beweisen sein, klar, aber öfters mal durchwechseln werden die nächsten Wochen in ihrer Startelf, als es bisher gewohnt ist. Also auch die Union Berlins und Augsburgs und so weiter.
Ist das für dich ein Vor- oder Nachteil für den VfB mit Blick auf die Konkurrenz in der zweiten Liga?
Von Vor- und Nachteilen generell jetzt für irgendwen zu sprechen ist, die sitzen alle im gleichen Boot, die haben alle die gleichen Schwierigkeiten und das kommt drauf an, wer das Beste da daraus macht. Nicht mehr, nicht weniger. Und dass der VfB, glaube ich, eher im Vorteil ist mit seinem breiten, guten Kader, liegt da auf der Hand. Also wenn tendenziell ist er da wahrscheinlich eher im Vorteil, weil die Breite und die Tiefe des Kaders natürlich, da sind sie besser aufgestellt als jetzt da vielleicht auch der nächste Gegner namens WN Wiesbaden.
Ja, möglicherweise eben auch, um in der zweiten Halbzeit eben einfach nochmal, ja, frische Kräfte zu bringen. Das ist ja etwas, was man immer so ein bisschen hatte, das Gefühl, auch was die Offensivkräfte angeht. Also, dass du möglicherweise bei Spielern, die auch eher verletzungsanfälliger sind, das ein bisschen mehr steuern kannst, auch ein Mario Gomez nicht immer spielen lassen musst. Und da einfach mal ein bisschen, ja, sozusagen mit Blick auf den Spielplan, so, denn dann irgendwann weiter finalisiert wird, und weiter konkretisiert wird, dass dann eben doch möglicherweise in irgendeiner Form doch noch steuern kannst, auch wenn du nicht weißt, was irgendwie von Woche zu Woche passiert. Das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. 9 Spieltage stehen noch an, Marco. Ist das für dich auch so dieser Punkt? Siehst du auch diesen 30.06. irgendwie als Endpunkt? Oder inwieweit kann das dann sich auch noch möglicherweise weiterziehen bis ja in den Juli hinein?
Dazu muss man ja wissen, dass dieser 30.06. ja das absolute Traumziel der DFL und der 36 Profiklubs ist, weil am 30.06. die Spielerverträge auslaufen und keiner mehr auch nur einen Tag an sich länger spielen will, zumindest mal in der Bundesliga, Pokalwettbewerbe, Champions League wird später sein, aber das ist ja so dieses Traumziel, um da nicht alles durcheinander zu bringen, auch aufgrund dieser auslaufenden Spielerverträge. Ich glaube, da muss man sich immer wieder verabschieden von klar geben die dieses Ziel vor, aber wie gesagt, wenn es da wieder 1, 2 Teams, was ja immer sein kann, auch in der Bundesliga in Quarantäne müssen, wenn da irgendwas dazwischen kommt, wovon, ja, überspitzt gesagt fast schon auszugehen ist, dann ist dieser 30.06. auch wieder schnell hinfällig. Das wissen die wahrscheinlich alle auch. Darum, dieser 30.06., das muss man zur Einordnung wissen, ist einfach nur das Traumziel der DFL. Ob das realisierbar sein wird, hängt von den Infektionszahlen innerhalb der Mannschaften zusammen, von nichts anderem.
Traumziel sagen die einen oder wie andere eher zynisch meinen, Utopie. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Eine andere Geschichte, die auch ganz wichtig ist und die für den VfB Stuttgart möglicherweise ganz entscheidenden Charakter haben könnte, ist das, was jetzt auch diese Woche durch die Gazetten gewabert ist, aber jetzt dann möglicherweise doch erstmal noch nicht final entschieden wird, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir dann abbrechen müssen? Also gesetzt den Fall, es kommt soweit, das Szenario, das du, Marco, gerade beschrieben hast, es kommen immer mehr Vereine mit weiteren infizierten Spielern und irgendwann ist das einfach nicht mehr durchziehbar. Was passiert dann eigentlich, wenn die Saison abgebrochen wird? Und da kristallisierte sich so von Seiten der DFL die Tendenz raus, dass eine Aufstockung nicht geplant ist. Das heißt, es soll Absteiger geben aus der Bundesliga, es soll Aufsteiger geben aus der zweiten Liga. Ist das für dich, jetzt mal einfach blöd gefragt, ist das gerecht? Oder was würdest du sagen, wenn du, sag mal, Werder Bremen-Fan bist und irgendwie noch 9 Spiele vor dir hättest und eigentlich das Ziel vor Augen siehst, doch noch irgendwie drin zu bleiben?
Also als Werder Bremen-Fan, der ich nicht bin, würde ich natürlich sofort sagen, Saisonabbruch und keine Absteiger.
Das glaube ich.
Ganz einfach. Und aus VfB-Sicht oder aus VfB-Fansicht würde ich in der zweiten Liga natürlich sofort sagen, Saisonabbruch und die ersten zwei steigen auf. So, das zeigt ja schon, dass da jeder seine eigenen Interessen hat. Und das zeigt sich ja auch, hat sich gestern bei dem Streit gezeigt unter den 18 Erstligisten. Da ging es ja genau um die Frage, die eine Hälfte grob gesagt, ich glaube, das war ein Verhältnis von 10-8, spricht sich für das eine aus, sprich keine Absteiger, die anderen wollen es vertagen und doch Absteiger. Und das natürlich Werder Bremen, du hast den Club gerade angesprochen. Die sagen jetzt natürlich, nee, wir wollen das so, dass im Grunde ein Beschluss kommt, dass es da keine Absteiger gibt. Sagen sie natürlich, nee, wir handeln da nicht aus Eigeninteresse, aber zumindest ein kleiner Teil Eigeninteresse wird da immer dabei sein. Und da wird es sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie diese neu ausgerufene Einigkeit des deutschen Profifußballs, wenn es denn wirklich hart auf hart kommt und die Solidarität unter den Clubs und so weiter, wie das dann die nächsten Wochen sich entwickelt, wenn der eine Verein konkret weiß, er muss eventuell in die Röhre schauen und der andere nicht. Da sind wir mal sehr gespannt.
Definitiv. Ich habe auch den Kollegen Marco Bode von Werder Bremen bei den Kollegen von Sky Sport News gehört. Der hat das alles auch für mich ganz plausibel dargelegt. Da wirst du jetzt natürlich ein bisschen sozusagen aus allen Ambitionen gerissen, wenn das irgendwie der Fall sein sollte. Ich glaube, was wir aber festhalten können mit Blick auf den VfB ist, dass offenbar sowas wie eine Annullierung zumindest nicht im Raum steht. Oder anders ausgedrückt, sollte es der VfB schaffen, im Falle eines Abbruchs auf dem zweiten Platz zu sein und nicht abzurutschen auf den dritten, dann sieht das dann doch eher nach technischem Aufstieg, würde ich mal sagen, aus. Das heißt, der VfB
technisch sollte, einwandfrei.
Ja, oder? Das heißt, der VfB, sagen wir es mal ganz einfach, tut gut daran, nicht nur generell in seiner Vereinsgeschichte, sondern vor allem auch jetzt jedes Spiel zu gewinnen und möglichst diesen zweiten Platz zu verteidigen vor dem HSV. Das ist auch das ist eine ganz, ganz interessante Situation. Sven Mislintat hat auch in der Telefonkonferenz unter der Woche, bei der ich teilgenommen habe, auch gesagt, naja, wir müssen jetzt eigentlich jedes Spiel ansehen wie ein Finale. Wir müssen gucken, dass wir jetzt diesen Vorsprung halten. Und jeder, der den Spielplan kennt, und ich bin mir sicher, jeder da draußen kennt den Spielplan, der weiß, jetzt steht an, auswärts W in Wiesbaden, auswärts Kiel und dann Heimspiel gegen den HSV.
Das ist ja sehr schön, dass der Kollege Mislintat das sagt, aber ich glaube, das sollte auch fernab von Corona jetzt nach vor den letzten 9 Spielen, wenn man eng auf Platz 2 steht, sollte auch jedes Spiel ein Endspiel sein. Also
ja. Also gerade vor dem Hintergrund, aber muss ich sagen, das ist die Situation wird, glaube ich, wirklich noch skurriler, wenn es dann zu diesem Spiel VfB gegen HSV kommen sollte. Also das hat Sven Meyer auch erzählt. Die Woche hat auch gemeint, das könnte ein ganz, 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 so habe ich Sven Meyer gesagt, eigentlich mein Erik Meyer übrigens. Ja. Ja gut, der Kollege, Herr Tod oder Gladiolen aus den Niederlanden. Ja. Schöne Grüße.
Ja, Erik Meyer
natürlich. Ja, genau. Ja. Erik Meyer hat gemeint, er erwartet bei diesem Spiel VfB gegen HSV ein ganz fürchterliches Fußballspiel und nicht, dass es irgendwie einen Sieger gibt, sondern dass irgendwie alle gucken, versuchen irgendwie ihre Haut zu retten und irgendwie sich das rauszuspielen, was sie dann möglicherweise brauchen können. Ich glaube, da warten wirklich ganz, ganz, ganz verrückte Wochen auf uns. Ich mag mir das auch noch gar nicht bildlich vorstellen, auch diese 5 Auswechslungen. Wahnsinn. Alles ein bisschen skurril und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Man befindet sich echt wie gerade in so einem Schwebezustand und denkt so, was ist hier eigentlich gerade los? Nicht nur generell, sondern eben auch vor allem mit Blick auf das, was uns jetzt in den kommenden Wochen erwartet. Das werden ganz, ganz, ganz verrückte Wochen. Mit Blick auf den Abbruch oder einen möglichen Abbruch können wir gerade mal ein bisschen den Bogen spannen zu ja noch nicht finalen Tatsachen, aber fast sowas wie Tatsachen, die im Amateurfußball getroffen wurden. Da ist nämlich unter der Woche jetzt eine Empfehlung des Württembergischen Fußballverbandes, des WEV, eingetrudelt. Die Absegnung dessen gilt mehr oder weniger nur noch als Formsache. Bevor ich das aber hier weiter ausdiskutiere, lassen wir unseren Experten rund um Nachwuchs- und Amateurfußball zu Wort kommen. Jürgen Frey.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Ja, die drei baden-württembergischen Fußballverbände haben sich nach eingehender Beratung und auch Einholung eines Rechtsgutachtens dafür entschieden, die Saison zum 30.06. zu beenden. Das ist de facto gleichbedeutend mit einem Saisonabbruch, da nicht absehbar ist, wann Mannschaftssport unterhalb der ersten drei Ligen wieder zulässig ist und es ja auch einen zweiwöchigen Vorlauf erfordert. Die wichtigsten Kriterien, die die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg festgelegt haben, ist, dass es in allen Ligen einen direkten Aufsteiger geben wird, ermittelt aus dem Quotienten, aus erzielten Punkten und ausgetragenen Spielen. Es wird keine Relegationsspiele geben, da nur eine Aufstiegschance daraus abgeleitet werden kann, aus so einem zweiten Platz und kein Aufstiegsrecht, so lautet die Begründung. Es wird auch keine Absteiger geben. Begründet wird dies, da nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich ein Abstieg in der Regel schwerer wiegt als ein Nichtaufstieg. Verbunden ist das Ganze natürlich mit einer Aufstockung der Ligen in der kommenden Saison und einem damit verbundenen verstärkten Abstieg. Bisher handelt es sich um einen Antrag des Präsidiums. Nach diesem Antrag des Präsidiums muss sich der Beirat des Verbandes am 15. Mai mit dem Sachverhalt befassen und der Verbandsvorstand dann bis 20. Mai darüber entscheiden, ob dem Antrag des Präsidiums gefolgt wird. Es erfolgt auch noch eine Anhörung der Vereine und eine endgültige Beschlussfassung, die obliegt den Delegierten bei einem außerordentlichen Verbandstag, der zwischen dem 6. und 27. Juni über die Bühne gehen soll. Bei diesem Verbandstag haben die Delegierten auch die Möglichkeit, für eine Variante B zu stimmen, nämlich dass die unterbrochene Saison doch am 1. September fortgesetzt wird. Dies ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass die Delegierten dieser Variante B folgen werden, sondern es ist anzunehmen, dass dem Antrag des Präsidiums in breiter Mehrheit gefolgt wird. Zur Folge hat dies in der Oberliga Baden-Württemberg, dass der VfB Stuttgart 2 aufsteigen wird. Die Stuttgarter Kickers müssen wohl einen erneuten Anlauf nehmen. Es ist dann der dritte, wieder aus der Oberliga herauszukommen. Der Präsident Rainer Lotz war natürlich nicht besonders angetan von dieser angedachten Lösung. Er sagt, nicht sportliche Komponenten wären im Vordergrund gestanden, sondern der Wunsch des Verbandes, möglichst wenig angreifbar zu sein. In 14 Spielen, sagt er, hätten seine Blauen natürlich noch die Chance gehabt, den Sprung nach oben zu schaffen. Die anderen Vereine in der Liga nehmen den Vorschlag der drei baden-württembergischen Fußballverbände dagegen an. Selbst Vizemeister 1. Göppinger Sportverein sagt, es ist die richtige Entscheidung. Man sei keinesfalls enttäuscht, sagte der Spielleiter Ingo Miede, und vielleicht wären wir auch nur Sechster am Ende geworden, sagt er ganz lapidar. Ja, am Ende vielleicht noch die Anmerkung oder die kritische Anmerkung, dass vielleicht der DFB als doch so großer, mächtiger, reicher Verband es doch hätte schaffen können, für alle Landesverbände, unabhängig davon, dass sie unterschiedlich groß sind, unabhängig davon, dass es unterschiedliche Ferienzeiten gibt, eine einheitliche Regelung für alle Landesverbände schaffen könnte und das vielleicht auch schon hätte längst tun können, denn es ist inzwischen wertvolle Zeit ins Land gezogen und die Planungssicherheit für die Vereine hat darunter doch sehr gelitten.
Ja, herzlichen Dank, wie so oft, an Jürgen Frey, unseren geschätzten Kollegen aus der Sportredaktion, der das alles ein bisschen sozusagen unter die Lupe genommen hat. Also nochmal kurz zusammengefasst, das Ganze wird aller Voraussicht nach abgesegnet, denn der einzige Verein, der sich da noch ein bisschen so querstellt, auch in den Aussagen, sind natürlich und nachvollziehbarerweise auch die Stuttgarter Kickers, die nämlich in die Röhre schauen würden. Der VfB Stuttgart 2 würde also den Weg zurück antreten in die Regionalliga. Da sind also, sagen wir mal, zu 99,9% Fakten geschaffen worden. Marco, wie gerade mit jemand wie du, der einfach Blick auf dieses Profigeschäft hat, auf das, was so in der Säbener Straße auch passiert, was in Dortmund passiert, wie wirkt das alles auf dich, was dann im Amateurfußball auch nicht nur von Kickers und VfB 2, sondern auch von Breitensportlern erwähnt wird, so nach dem Motto, jetzt die da kicken wieder, die machen hier Geisterspiele und wir müssen irgendwie gucken, über Wasser zu bleiben im Amateurfußball.
Ich glaube, dass jetzt der Amateurfußball ja, wenn man mal den ganz großen Bogen spannt, ja mit uns allen, mit der ganzen Gesellschaft, mit dem Boot, diese Schere, die da auseinandergeht, die einen brechen ab, die anderen müssen weiterspielen, wollen weiterspielen, weil es wurde ja auch oft zitiert, das Überleben der Clubs dranhängt oder einiger Clubs und so weiter. Da müssen wir jetzt die moralische Debatte, die, glaube ich, sehr, sehr ausgeleiert ist, nicht mehr führen. Ja. Was mich allerdings ein bisschen nicht belustigt, aber wir haben es gerade vorher von Werder Bremen und den Interessen des Werder Bremen-Fans gehabt, von den Interessen des VfB-Fans und natürlich auch der Clubs, wenn es um Auf- und Abstiege geht. Das ist ja auch bei den Amateuren bis in die Kreisligen runter jetzt oder Bezirksliga, Landesliga ein Thema. Der Tabellenzweite, der jetzt nicht aufsteigen kann, oder der Dritte, der macht teilweise Krach und Stunk, überspitzt gesagt, vergleichbar vielleicht mit den Stuttgarter Kickers. Und die ganz unten sind, soll keine Absteiger wahrscheinlich geben, die freuen sich ins stille Kämmerlein rein und sind glücklich. Also auch da ist ein Phänomen zu beobachten, dass diese da noch nicht mal so viel zitierte Solidarität unter den Clubs wahrscheinlich wenig bis gar nicht vorhanden sein wird, weil da auch wieder jeder seine eigenen Interessen irgendwie durchbringen will. Und der Zweite, der nicht mehr aufsteigen kann, fühlt sich verschaukelt und der Rest freut sich eins.
Ja, das ist wie so oft, ja, dass auch der Fußball dann doch so ein bisschen auch der Spiegel der Gesellschaft ist. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist dann halt irgendwie einfach so. Wenn es in solche Situationen geht, versucht natürlich jeder seine Interessen zu wahren. In den allermeisten Fällen natürlich im Rahmen der Mittel, die einem zur Verfügung stehen und die auch im rechtlichen Rahmen sind. Dass dann natürlich aber viele Vereine und viele Protagonisten entsprechend frustriert sind, ist natürlich auch klar. Was so ein bisschen noch der Unterschied ist zwischen dem, was, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise die Oberliga, im Vergleich zur Bundesliga oder der zweiten Liga, ist, dass da oft auch aufgrund vergangener Spielausfälle eben die Tabelle ein bisschen durcheinander gewirbelt ist. Das heißt, also die eine Mannschaft hat 23 Spiele hinter sich, die andere 20. Gerade bei den Kickers ist es, glaube ich, so, dass die 2 Spiele weniger als der VfB 2 hatten. Und da wurde jetzt nicht also die klassische Tabelle herangezogen, sondern, das wurde auch gerade auch schon angesprochen, die Quotientenregel, die man auch schon aus der Handball-Bundesliga kennt. Das heißt, es wird irgendwie ein Quotient an Punkten errechnet, der im Verhältnis zu den bestrittenen Spielen herangezogen wird. Das Szenario sehen wir aber in der Bundesliga und zweiten Liga nicht, oder ich glaube, da sind wir uns einig, selbst wenn da jetzt irgendwie Dynamo Dresden 2 Spiele weniger haben sollte oder solche Geschichten.
Nee, das zeigt ja schon die Debatte, dass es darüber allerspätestens seit gestern nach irgendeiner Vorlage der DFL darüber diskutiert wird, mit dieser Abstiegsfrage, wer absteigt oder wer nicht absteigt, dass es das geben soll oder nicht. Ich glaube, von der Quotientenregel ist man im Profifußball sehr, sehr weit entfernt. Ich finde allerdings diese Regel an sich, wenn man das sagen kann, mit, also einfach in meinen bescheidenen Augen oder meiner bescheidenen Meinung nach,
mach dich doch nicht kleiner, als du bist.
Also das Bescheidenheit ist eine Zier, oder wie heißt es?
Den Phrasenzähler lassen wir heute aus.
Ja, der explodiert sowieso bald wahrscheinlich, ja. Ja.
Nee, aber ich wollte
nicht unterbrechen. Ja nicht, ne? diese Quotientenregel, glaube ich, ist so ziemlich das Fairste eigentlich in meinen Augen, weil das die gerechte Lösung, diese eine gibt's nicht. Und das so zu berechnen, glaube, die Handballer haben das sehr, sehr gut vorgemacht, wohlgemerkt in den Profiligen, also erste und zweite Liga schon vor ein paar Wochen. Es wurde auch breit akzeptiert und ich glaube, so eine Regel ist einfach nur fair.
Ja, insofern glaube ich, um das zusammenzufassen oder abzurunden, da ist dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Regelung gefunden. Die Absegnung erfolgt dann irgendwann im Juni. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten und vor allem natürlich auch mit Blick auf das, wie es dann beim VfB 2 weitergeht in der kommenden Saison, dann eben wahrscheinlich in der Regionalliga und dem neuen Trainer Frank Fahrenhorst. Ich würde sagen, einen großen Block, den haben wir jetzt noch, und das ist etwas, ja, bei all dem komischen Gefühl und bei all diesem, was da rumwabert und was wir auch schon seit Wochen hier auch diskutieren und kritisieren, es steht tatsächlich ein Spiel an. Der VfB Stuttgart gastiert am kommenden Sonntag Anpfiff 13:30 in der sagenumwobenen Brita Arena beim SV Wien Wiesbaden.
Im Hexenkessel.
Ja, man nennt es auch das Maracana Hessens, wo der VfB Stuttgart dann tatsächlich seine Aufwartung macht am kommenden Sonntag. Wir werden gleich ausführlich noch über dieses Spiel sprechen. Zunächst aber holen wir jemanden ins Boot, den wir eben aufgrund der Corona-Lage auch schon lange, lange nicht gehört haben, nämlich unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger, der sich das alles, was in den vergangenen Wochen passiert ist, so ein bisschen anschaut und versucht, den Bogen zu spannen auf das kommende Wochenende.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Wenn man aus sportlicher Perspektive auf diese bevorstehende Restsaison blickt, dann kann man sich für jeden Verein die Frage stellen, ob das jetzt eher Profiteure sind oder Verlierer dieser Zwangspause. So genau kann man das wahrscheinlich kaum sagen, aber für den VfB gibt's zumindest Argumente in beide Richtungen. Wenn man sich mal den Aspekt Geisterspiele rauspickt, dann ist das natürlich erstmal ein sehr großer Nachteil. Der VfB hat immerhin das größte Stadion der zweiten Liga, ist auch die beste Heimmannschaft. Und man merkt auch, wenn sie das Publikum im Rücken haben, dann schaffen sie es immer noch einen Tick besser, das Momentum der Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Und dieser Heimvorteil wird natürlich zu einem großen Teil wegschmelzen, wenn einfach die Fans nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Situation, die den Trainern erlaubt, mehr Einfluss auf die Spieler zu nehmen, weil es eben nicht so laut ist in den Stadien. Das wiederum könnte so einem Taktiker wie Pellegrino Matarazzo auch zugutekommen, von dem man da sicherlich gute Umstellungen auch in den Spielen erwarten kann. Diesen Aspekt wird man zumindest dann auch in dem Auftaktspiel beobachten können. In Wien. Wien war vor dieser Pause eine absolute Kontermaschine. Wir haben ein sehr ungewöhnliches System gespielt, hatten sehr klare Stärken und Schwächen. Nur sind diese Eigenschaften jetzt nicht mehr ganz so klar, weil eben auch die Karten neu gemischt wurden ein Stück weit. Wäre gut möglich, dass die ihr System ändern, weil vielleicht gerade die Mechanismen so ein bisschen raus sind, dass man dann einfach gerade ein neues System einstudiert. Und das ist aber zumindest eine Ausgangslage, wo man Hoffnung haben kann, dass da ein Trainer wie Matarazzo damit zurechtkommen wird.
Ja, auch vielen herzlichen Dank und welcome back, Jonas Bischofberger. Fundiert wie eh und je, hat das also glücklicherweise alles nicht verlernt. Können wir, denke ich, auch alles im Großen und Ganzen so stehen lassen, Marco. Wie siehst du die Geschichte? Ich habe das letzte Woche schon mit Dirk Preis diskutiert. Von der Psyche her, also vom Mentalen her, sehe ich das, was jetzt gerade auf den VfB wartet, in Anführungsstrichen positiver. Also die Tatsache auch, dass man jetzt mit zwei Auswärtsspielen startet, so komisch klingt, aber wenn man schon irgendwie nicht in der heimischen Arena vor leeren Rängen erstmal antreten muss, dann ist es vielleicht okay, diese Atmosphäre oder diese ja nicht vorhandene Atmosphäre erstmal im fremden Stadion zu erfahren. Oder wie siehst du das?
Das kann man so sehen, natürlich. Allerdings muss man jetzt vielleicht gerade bei Wien Wiesbaden, da ist man, korrigier mich, ich glaube, wenn es gut läuft, in knapp 2 Autostunden, wenn nicht ein bisschen weniger sogar da. Erfahrungsgemäß stürmen die VfB-Fans in der Regel auch auswärts die Stadien in der zweiten Liga. Und ich glaube, bei dem recht, kann man glaube ich sagen, bescheidenem Fan- und Stimmungspotenzial, da trete ich ihn, hoffe ich, nicht zu nahe, des SVW in Wiesbaden, wäre das wahrscheinlich wieder ein Heimspiel geworden auswärts. Also man kann es auch anders sehen. Allerdings gebe ich dir recht, natürlich ist es wahrscheinlich von Vorteil, nicht am Anfang jetzt gleich in die große Schüssel Mercedes-Benz Arena reinlaufen zu müssen, obwohl sie das jetzt unter der Woche ja simuliert und trainiert haben. Und vielleicht sogar so ein kleines Stadion in Wien, wo die Stimmung ja sonst fernab der Gästefans jetzt, wie gesagt, nicht gerade die größte ist. Vielleicht ist es da von Vorteil, da antreten zu können, ja.
Das übrigens fällt mir an der Stelle witzigerweise die Aussage des Sportdirektors des SV Sandhausen ein, der unter der Woche sinngemäß sowas gesagt hat, wieso? Jetzt sitzen wir endlich mal alle im gleichen Boot, ja, endlich mal gleiche Bedingungen für alle, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf das auch.
Ja, und ich wollte jetzt mit Bedacht alles wählen, meine Worte mit dem SVW in Wiesbaden, aber gut, ja.
Ja, der Kollege hat sozusagen schon direkt.
Also sagen wir es, wie es ist, in Wiesbaden ist genau gleich viel los wie sonst auch immer jetzt am Sonntag, Punkt.
So, vielleicht mit Ausnahme der Gästefans, die, wie du es gerade angesprochen hast, natürlich auch fehlen werden. Ja. Aber interessanter Aspekt ist, dass möglicherweise wirklich, jetzt hat Pellegrino Matarazzo unter der Woche, das hat er auch schon angekündigt, diese Geisterspiele simuliert, auch in der Mercedes-Benz-Arena und das alles so ein bisschen die Spieler versucht testen zu lassen auch. Und das ist, glaube ich, etwas, das ganz Interessantes für Pellegrino Matarazzo selbst. Das lässt er natürlich so nicht raus, aber ich erinnere mich noch ganz genau an die Aussage von ihm nach dem ersten Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Heidenheim. Da wurde nämlich danach gefragt, was ist denn für Sie anders oder was ist denn für Sie neu im Vergleich zu den Tätigkeiten, die Sie zuvor hatten. Er hat gesagt, zum ersten Mal konnte ich nicht richtig mit meinen Spielern kommunizieren, weil wegen der Lautstärke im Stadion, die konnten nicht hören, was ich ihnen sage. Und ich hatte teilweise Probleme, meine Anweisungen an die Spieler rauszugeben, weil es einfach so unfassbar laut war. Ist das auch etwas, wo man sagen kann, dass das für den VfB auch eher ein Vorteil ist? Wobei natürlich muss man natürlich sagen, alles, was Pellegrino Matarazzo reinbrüllt, hört der gegnerische Trainer dann auch.
Das wird ja generell alles neu sein, auch für die Trainer, für die Spieler. Es gab ja schon mal ein paar Geisterspiele im Europapokal. Wir erinnern uns, Lazio Rom gegen den VfB vor ein paar Jahren und jetzt auch natürlich das Spiel Gladbach-Köln. Da wurde ja auch schon übers Fernsehen viel mehr an Kommandos auch von den Spielern und natürlich auch von den Trainern gehört. Auch da gilt's wieder, was ich glaube vorher schon mal gesagt habe, da sitzen alle im gleichen Boot und das wird sich entwickeln, das wird sich die nächsten Spieltage denn zeigen, ob da ein Trainer denn aus Angst, dass der Kollege oder sogar die gegnerischen Spieler das alles mithören, was man da an Anweisungen gibt, ob es da nur noch Zeichensprachen gibt oder ob die sich bewusst zurücknehmen oder auch nicht. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und was für mich sehr, sehr schon recht lustig ist, ist die Vorstellung, dass auch die Trainer ja offensichtlich alle erstmal mit Mundschutz dastehen müssen und nur wenn sie die Kommandos geben oder wenn sie irgendwo weit weg in ihrer Coachingzone, so ist es, glaube ich, korrigiere mich, stehen, dann sollen sie diesen Mundschutz abnehmen und dann dürfen sie reinbrüllen. Die Frage ist jetzt bei Kollegen wie Christian Streich oder Konsorten, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass die den Mundschutz überhaupt tragen, weil die werden ihnen im Zweifel, wenn sie es normal so tun, wie sie es immer tun, dann wird da nicht viel Mundschutz sein, weil sie die ganze Zeit Anweisungen geben und auch mal gern reinbrüllen. Also wird auch eine spannende Geschichte sein, wie das abläuft.
Ja, an der Stelle auch vielleicht eine ganz interessante Aussage von Pellegrino Matarazzo aus dieser Telefonkonferenz unter der Woche. Der hat nämlich gesagt, ich möchte auch sehen, wie es ist, mit einer Maske von der Seitenlinie das Spiel zu beobachten und sie entsprechend abzuziehen, wenn ich den Schiri anschreien muss. Das hat er sozusagen auch in der Form gesagt.
Das Schöne ist ja, der vierte Offizielle muss ja dann auch seine Maske abziehen, wenn er zurückbrüllen muss.
Ja, so. Und automatisch haben du und ich die Szene von Uli Hoeneß und Andi Brehme im Kopf. Ne? Ich wünsche dir frohe Ostern! Ja, genau. Ja.
2002 also, auf dem Kaiserslauterer Betzenberg.
Genau. Szenen, die man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Auch an
Mario, was mir da noch einfällt, Chris, sorry, die legendäre Szene von Albert Streit und Norbert Meyer.
Natürlich, ja.
Herrlich.
Und man sieht ja auch, wie ich mich dann habe fallen lassen, beziehungsweise hingefallen bin. Ja,
das erinnert mich
nicht. Großartig. Das sind also Dinge, die werden wir so in der Form nicht oder auch anders erleben. Bleibt auch spannend. Nochmal mit Blick vielleicht auf diese in Anführungsstrichen Finalsituation, ein letzter Aspekt. Der VfB auswärts in Wiesbaden, der HSV zeitgleich in Fürth. Dass man da stolpern kann, das weiß mittlerweile auch jeder VfB-Fan. Wie nimmst du, Marco, die Konkurrenz des VfB wahr? Also, sag ich mal, in zwei Richtungen. Ich hoffe, ich trete jetzt den Fans des 1. FC Heidenheim nicht zu nah, sondern wir fokussieren uns jetzt mal auf Bielefeld und den HSV. Marschiert Bielefeld für dich durch? A. Und B. Kann der VfB den HSV auf Distanz halten? Wie siehst du es?
Ganz kurz, um die Heidenheimer Ehre zu retten. Ich hab die noch nicht abgeschrieben, das in einem Satz.
Okay.
Gut, weil man bei dem Abstand, glaube ich, im Moment und auch bei der völlig unbekannten Lage für alle niemand abschreiben sollte. Vor allem die Heidenheimer nicht, die da weiter Gas geben werden und dann schauen sie, auf was es ankommt.
Die könnten übrigens eine ganz interessante Rolle spielen. Die Heidenheimer könnten übrigens eine ganz interessante Rolle spielen. Die spielen an den letzten Spieltagen unter anderem noch gegen Bielefeld und den HSV. Die haben beide noch vor der Nase.
Ja? So.
Also vielleicht war ich ja zu forsch gewesen gerade.
Ja, nee, du bist nie zu forsch. Du bist mit Bedacht wie Seifert und Merkel. Also hallo.
Komm, hör auf.
nee, also Frage Bielefeld, Durchmarsch. Auch da gilt, man weiß es nicht, wie die rauskommen. Das ist ja völlig, wir können ja gar nicht anders als in der Hinsicht jetzt völlig ins Blaue reinzureden und zu spekulieren, weil man bei keiner Mannschaft gerade sagen kann, wie ist sie in Form, wie kommen die da raus, wie kommen die mit der ganzen Gemengelage Geisterspiele und alle neue Umstände zurecht, wie sind die nach ihren Trainingseinheiten in Form, die ja auch wieder jeder natürlich anders gestaltet hat. Natürlich ist es den Bielefeldern zuzutrauen, dass die einfach so weitermachen wie vorher und so gefestigt in sich sind. So ist mein Eindruck, dass die das schaffen können, weil die als homogene Einheit so im ganzen Club, Spieler, kompakte Truppe, ein Trainer mit dem Uwe Neuhaus, der weiß, wie der Hase läuft, das ist denen sehr durchaus zuzutrauen, dass die da jetzt einfach so weitermachen. Der HSV ist und bleibt eine Wundertüte. Ja, und hängt einzig und allein am VfB selbst, wie die das machen. Die haben sie in der Hand. Mislintat hat es gesagt, 9 Endspiele. Und wenn sie das Potenzial, das ja nach wie vor da ist, in dem Kader bei den Spielern auf den Platz bringen, dann werden sie sich auf den ersten beiden Plätzen halten. Wenn nicht, dann kann es vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, Heidenheim noch ums Eck kommen.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, also das kann ich jetzt auch offen gestehen, ich als jemand, der jetzt auch in dieser Corona-Zeit jede Woche mit großer Freude diesen Podcast gemacht hat, ich bin dann echt dann irgendwie dann doch froh, dann zumindest noch wieder was Habhaftes zu haben. Also wenn dann dieser eine Spieltag immer gespielt ist und wir wissen, wie stellt sich das alles auf den Platz, da gibt es wirklich möglicherweise, wie manche Kollegen ja auch befürchten, sowas wie 5-5 Ergebnisse und ganz, ganz skurrile Dinge, dann hat man zumindest wieder etwas in der Hand, kann auch wieder Bielefeld, den HSV, auch Heidenheim einordnen und dann werden wir das alles beobachten, wie das dann weitergeht. Was tippst du, wenn ich dir jetzt als letzte Glaskugelfrage noch eine stelle, tippen, was ist dein Tipp für das Spiel Wiesbaden-Stuttgart? 5-5 oder dann doch irgendwie was anderes?
Ich glaube, das gibt so ein recht schnödes 1-0 für den VfB. Sie werden es gewinnen, aber beide werden natürlich nicht brillieren. Wen wird hinten reinstehen und der VfB wird sie irgendwann knacken. Aber so was Glorreiches glaube ich nicht, aber 3 Punkte im Unterputzen, fertig. Und dann weiter geht's.
Dieser Moment, wenn Marco Seliger allen VfB-Fans aus dem Herzen spricht. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf die Vorausschau auf dieses Spiel am Sonntag. Aber eine Kategorie, Marco, habe ich noch für dich.
Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka.
Wie jeder Gast, der zum ersten Mal bei uns im Podcast zugegen ist, wirst auch du konfrontiert mit unserem Tiki-Taka, Marco. Ist ganz einfach und du kommst auch völlig unbeschadet aus der Sache raus. Ich stelle dir 3 Entweder-Oder-Fragen, würde dich bitten, dich für eine der Optionen zu entscheiden und im Idealfall begründest du die auch noch. Ist ganz, ganz simpel. Ja. Wir starten Tiki-Taka. Ganz einfach. Tiki-Taka, wir starten ganz einfach, das ist eigentlich quasi eine Steilvorlage.
Das ist ja quasi das Triple-Tiki-Taka sozusagen.
Oder? Das ist 3x3. So, Spielorte. Mailand oder Madrid? Sag jetzt nicht das, was du nicht sagen willst.
Madrid. Ohne Andi Möller.
Madrid ohne Andi Möller. Gut. Warst du schon mal in einem der Stadien?
In beiden. Und deshalb sage ich es auch, das Giuseppe Meazza Stadion im Stadtteil San Siro, so heißt es, glaube ich, korrekt. Ja, ist wunderschön, weil es auch sehr, sehr steil und sehr, sehr eng ist alles. Und wenn es voll ist, sehr, sehr stimmungsvoll. Aber ich glaube, an Bernabeu, an diesen Tempel kommt es sowohl ja von der Architektur wie auch von der Stimmung, von den ganzen Flair nicht ran, also Bernabeu.
Hast du denn, mal kurz unterbrochen, ein Lieblingsstadion, in dem du schon mal gewesen bist, oder sagst, das Stadion ist für immer so mein Favorite?
Ja, da hast du mich gerade richtig erwischt, das ist tatsächlich dieses Bernabeu, ja. Weil das so ein Flair hat, so steil ist, eine Fußballoper im allerbesten Sinn.
Haben wir nicht abgesprochen, liebe Leute, ja?
Nee, wirklich nicht.
Zweite Kategorie drückt eher so ein bisschen auf den Magen. Italienisch, Pizza oder Pasta?
Pasta. Weil es leichter im Magen liegt und mir persönlich auch noch besser schmeckt. Also ideal.
Wunderbar. Und die letzte Frage, die muss ich dir natürlich stellen. Die stellen sich, glaube ich, gerade alle Fußballfans. Die Bundesliga. 34 Spieltage oder Abbruch?
Fragst du jetzt nach meiner Meinung oder nach meiner Einschätzung?
Darfst du aussuchen. Du darfst es auch differenzieren. So weit komme ich dir entgegen.
Einschätzung 34 Spieltage, Meinung Abbruch.
Und das lassen wir genau so stehen. Du hast es geschafft, du bist durch. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für dich, Marco.
War herrlich, war mir eine Ehre. Alles gut. Bei dem Wohlfühl-Moderator kann man sich ja nur...
Ja.
Kann man so sagen, Wohlfühl.
Wie wirst du den Spieltag am Wochenende begleiten? Wirst du dir das anschauen auf Sky oder machst du doch auch eher die Radtour?
Das kann ich sagen. Ich habe am Samstag Redaktionsdienst und werde das dann nebenher hauptsächlich dann natürlich verfolgen und das dann auch in dem Fall E-Paper bringen. Also ich bin beruflich in der Redaktion oder quasi redaktionell im Einsatz.
Das heißt, du hast gar keine andere Wahl.
So schaut's aus.
Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche dann wieder mit deutlich mehr konkreten Eindrücken, auch sicher nach all dem, was sich dann jetzt an diesem kommenden Wochenende zutragen wird. Wünschen euch, bei was auch immer ihr macht, viel Spaß. Ist egal, ob ihr die Konferenz schaut, ob ihr das Einzelspiel schaut oder ob ihr es gar nicht schaut. Wir hoffen dann, dass wir euch nächste Woche hier wieder begrüßen dürfen. An dieser Stelle nochmal Philipp Meisel, gute Besserung. Marco, vielen herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ich habe zu danken. Vielen Dank und einen schönen ersten Spieltag wünsche ich dir, wenn man das sagen kann.
Ja, das ist wohl so. Ich glaube, wir wissen alle noch nicht, was uns da so erwartet. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Tschüss.
Podcaststadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.